Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Linux ausprobieren, installieren und dabei nichts riskieren für den APD Online 2021.1. Zunächst mal die Übersicht der Themen, die wir kurz behandeln wollen. Begrüßung und Einführung, Linux, ein Open-Source-Modell, grafische Oberflächen von Linux, Vorbereitung eines Umzugs auf ein Linux-System, Linux testen, Linux installieren, Datenumzug auf Linux, Pflege für eines Linux-Systems. Als erstes möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Ulf Bartholomäus, Vorstandsvorsitzender der Linux User Group für den Schwenning e.V., kurz Loop4S. Außerdem bin ich Mitorganisator des Linux Presentation Day APD Online 2021.1. Meine Schwerpunkte sind Hardware, alles, was man anfassen kann, insbesondere Elektronik und solche Elektronik, die auf der Linux laufen kann. Und zum anderen der Linux-Kernel und seine Dienste aus Sicht der Software. Meine Distribution ist OpenSUSE Tumbleweed, welches ich mit dem KDE-Desktop verwende. Der grobe Aufbau eines Linux-basierten Systems ist nicht anders wie bei anderen Betriebssystemen auch. Zunächst mal als unterste Schicht kommt die Hardware, auf der das Linux-Betriebssystem laufen soll. Sei es ein PC, ein Notebook, ein Tablet, ein Smartphone oder ein Raspberry Pi oder was auch immer. Hier gibt es sehr, sehr viele Hardware, die von Linux unterstützt wird, insbesondere beim Embedded-Bereich, dazu nachher mehr. Darauf wird das Linux-System dann installiert. Ein Linux-System ist zunächst mal nur der Linux-Kernel, denn nur dieses ist Linux. Der Linux-Kernel ist sozusagen das Betriebssystem, die unterste Schicht, die die Hardware-Abstraktion macht. Das heißt, alle Software nach oben benutzt standardisierte Interfaces und kann damit auf jedem Hardware, auf der Linux funktioniert, funktionieren. Um dieses zu gewährleisten, hat das Linux-System oder der Linux-Kernel die Treiber direkt mit integriert und sind Bestandteil des Linux-Systems. Im Gegensatz zu anderen Systemen wie bei Windows gibt es also keine Treiberinstallation. Zwar gibt es die Möglichkeit, Treiber manuell zu installieren, dieses ist aber nicht der normale Weg und hat durchaus auch Einschränkungen und sollte auch nur von Leuten gemacht werden, die das kennen und sich damit auskennen. Zu den Linux-Treibern wird die Hardware sozusagen angesteuert. Diese Treiber gibt es zum Beispiel für Speicher, sei es der RAM-Speicher, also der flüchtige Speicher, in dem die Programme Daten arbeiten, sei es irgendwelcher Flash-Speicher, zum Beispiel ein Embedded-System wie den Raspberry Pi, der dort meistens auf einer SD-Karte oder Micro-SD-Karte liegt, sei es eine SSD, eine Festplatte, ein Storage-System oder was auch immer. Bei den Schnittstellen gibt es ebenfalls solche Treiber. Das heißt, es gibt eine Schnittstelle zu Internet-basierten Systemen wie dem Netzwerkkabel, den Internetkabel, also der Netzwerkschnittstelle, der USB, sei es USB 1, 2, 3 oder was auch immer, sei es Bluetooth, sei es WLAN oder sei es irgendwelche GSM-Verbindungen, mit der man über Ferne auf einem Server oder einem Hintergrundsystem zugreift. Neben vielen weiteren Treibern für verschiedene Hardware gibt es auch Treiber für Grafik, die hier nochmal hervorgehoben werden soll, da sie später für die oberen Schichten wichtig ist. Diese Grafiktreiber sind nur zum Teil hier implementiert. Ein Teil ist in sogenannten Userland, also in einer Benutzerschicht außerhalb des Kernels installiert, gewisse Sicherheitsanforderungen erfüllen zu können. Eine Grafikschnittstelle fängt bei einer einfachen LED an, die entweder blinkt oder an ist, oder einem LCD, Display, das eine einfache Anzeige hat, die mehr oder weniger komplexe Ziffern oder Symbole anzeigt. Über ein VGA, DVI, HDMI, DisplayPort oder was auch immer, 3D-Grafik und mehr eben ansteuern kann. Diese Grafikschicht wird so abstrahiert, dass möglichst direkt darauf die Anwendungen zugreifen können. Über vorgefertigte Schnittstellen im Linux-System. Bei den Anwendungen gibt es zwei Hauptgruppen. Einmal die nicht grafischen Anwendungen, das sind insbesondere Webserver, bei denen Linux die größte Verbreitung hat unter allen Betriebssystemen. All die allermeisten Webserver, die im Internet begegnen werden, werden auf Linux laufen. Auch Embedded-Systeme sind eine Domäne von Linux. Neben den Raspberry Pi, den einige sicherlich kennen, gibt es auch viele, viele andere Hardware, auf der Linux läuft und dort die Hardware abstrahieren und eine komfortable Bedienung ermöglichen. Sei es euer Router zu Hause, der dann über ein Webinterface, eine App oder wie auch immer konfiguriert wird und dann im Hintergrund einfach seinen Dienst tut. Oder sei es ein System wie ein Smart TV, egal ob er mit Android oder ein anderes System läuft, darunter liegt meistens Linux. Insbesondere bei Android-Geräten ist das nicht immer klar ersichtlich. Man sieht es nur, wenn man in die Detailanzeigen geht, steht da irgendwas von Kernel und dann ist das der Linux-Kernel, wie ihr ihn kennt. Allerdings hat Android einen eigenen grafischen Desktop-Manager implementiert und auch viele Betriebssystemfunktionen erweitert oder entfernt, was durchaus möglich ist. Auf diesen Linux-Kernel kann man dann eben auch grafische Anwendungen laufen lassen, wie zum Beispiel Office-Programme, Browser und Dateimanager. Diese benötigen allerdings einen sogenannten Desktop-Manager, das heißt ein System, das einen grafischen Untergrund bietet. Dort gibt es im Gegensatz zu Windows mehrere Desktop-Manager. Windows kennt eigentlich nur den Windows-Desktop-Manager, der eben wie bei Windows 10 dieses Kacheldesign anbietet, einen Hintergrund dort irgendwelche Funktionen anbietet, ein gemeinsames Clipboard anbietet und was auch immer mehr. Dieses ist bei Linux nicht enthalten und es gibt verschiedene. Dazu nachher mehr. Linux ein Open Source Modell. Was ist Linux und was ist es nicht? Linux ist zunächst mal, wie schon gesagt, der Linux-Kernel, der unter der GNU-GPL liegt. Also genau genommen, GNU is not Linux, ist ein Akronym, also ein in sich wiederkehrendes Konstrukt, welches in Open-Source-Sprache sehr häufig verwendet wird, weil sich GNU als Abkürzung in diesem ausgeschriebenen wiederholt. Die GPL ist nichts anderes wie General Public License. Aktuell ist Version 2 und 3. Der Linux-Kernel besteht aber im Wesentlichen aus Version 2. Der Linux-Kernel wird gemeinsam und freiwillig über das Internet gemeinsam entwickelt. Ein wesentlicher Unterschied zu anderen Systemen, die von einem Hersteller oder auch von einer Interessengemeinschaft entwickelt werden, die aber im Wesentlichen abgeschlossen ist. Linux ist freie Software. Hier ist freie nicht kostenfrei zu sehen, sondern im Wesentlichen als Freiheit, also die Freiheit, damit etwas zu tun. Ziele freier Software sind im Wesentlichen die Kontrolle der eigenen Datenverarbeitung und die soziale Kooperation. Das heißt, der soziale Aspekt ist hier durchaus auch in der Entwicklung schon in den Mittelpunkt gerückt. Laut Quelle 1 erhalten Sie folgende Nutzungsrechte: Das Ausführen, Kopieren, Verbreiten, Untersuchen und Ändern sowie das Verbessern von Code. Dieses ist ein wesentlicher Unterschied zu anderen Lizenzen, die ein Reverse Engineering verbieten oder auch andere Sachen ausschließen. Also man darf letztendlich alles tun, was man mit dem Code machen möchte. Linux ist Open Source, wie schon mit dem Namen von Public genannt. Public License ist eine offene Lizenz und öffentlich verfügbar. Dieses gewährleistet die Weiterentwicklung, weil ich durch den Einsichten in den Code durchaus auch wieder Verbesserungen in den Code zurückfließen lassen kann. Ein Linux-Kernel inklusive Treiber plus die grafische Oberfläche und in der Regel noch optionale zusätzliche Programme bilden eine Linux-Distribution, die es mehrere gibt von verschiedenen Distributionsanbietern, sei es Ubuntu, OpenSUSE, Mint oder Debian oder viele, viele, viele andere. Eine Systemaktualisierung bei Linux ist immer auf das komplette System bezogen, das von der Linux-Distribution ausgeliefert wird. Das heißt, solange ich nichts hinzufüge zu dieser Linux-Distribution, wird das komplette System aktuell gehalten. Das ist zum einen der Kernel inklusive seiner Treiber. Wie wir schon gesehen haben, ist das ja immer ein zusammengehörendes System über Linux, sowie alle über ihm mitgelieferte Softwareverwaltung installierte Anwendungen. Also, was im Umkehrschluss auch heißt, man sollte möglichst alle Software, die man auf einem Linux-System installiert, mit der Softwareverwaltung der jeweiligen Distribution installieren. Wie unterscheidet sich Linux von Windows? Zunächst mal an Veränderbarkeit des Systems. Ich kann das System individuell anpassen und habe viele, viele Möglichkeiten. Wie ich schon erwähnt habe, es gibt verschiedene Desktop-Manager, es gibt verschiedene Distributionen und es gibt zu allem Überfluss auch noch verschiedene Release-Versionen. Dazu nachher noch mehr. Zum anderen, wie gesagt, der Quelltext ist sichtbar. Dieses hat zwei Hauptvorteile. Zum einen können Sicherheitslücken so schnell analysiert und geschlossen werden. So wurde zum Beispiel bei den bekannten Hardware-Sicherheitslücken in den Intel- und AMD-CPUs, dem Meltdown und Spectre, sehr schnell, nachdem klar war, wie diese funktionieren, Korrekturen nachgereicht, die es zumindest ermöglicht haben, auf hochsicheren Systemen diese wieder abzusichern. Zwar mit Einschränkung der Performance und der Leistungsfähigkeit, aber immerhin war das System abzusichern. Diese waren schon nach wenigen Tagen im Kernel so weit implementiert, dass sie für die Distributionen ausgerollt werden konnten. So war nach nicht mal ganz einer Woche schon die ersten Fehlerkorrekturen bei den meisten Benutzern angekommen. Dieses ist deutlich schneller wie bei Windows, die dafür mehrere Monate benötigt haben, da diese Fehlerkorrekturen ja auch noch gesichtet und getestet werden mussten. Hier ist das ein Vorteil, dass bei Linux sowas mehrschichtig gemacht wird. Zum einen wird das bei der Implementierung und den Builds immer wieder Tests gefahren von den Entwicklern. Dann werden automatische Tests bei den Distributionen durchgeführt und auch dort wird wieder nochmal geprüft, dass alles einwandfrei ist. In der Regel wird das einmal in der Nacht in den sogenannten Nighty-Build zusammengeführt und nochmal getestet, mindestens 24 Stunden. Danach werden kritische Fehlerkorrekturen sofort ausgerollt. Andere Software wird dann nochmal in einer zweiten Stufe nochmal speziellen automatischen Tests unterzogen. Ein anderer Vorteil von sichtbaren Quelltext ist, dass Audits durchgeführt werden können. So haben Institute und Studenten häufig das Thema, dass sie ihre neuen Methoden oder neuen Ideen überprüfen wollen, ob diese funktionieren. Hier ist natürlich Linux als Riesenpool von offener Software eine gute Quelle, um darauf Sicherheitsprüfungen zu machen oder Qualitätsprüfungen. Und diese Qualitätsprüfungen dann auch wieder ins Internet zu stellen. Und damit den Softwareentwicklern die Möglichkeit zu bieten, hier auch den Code ständig zu verbessern. Der Support wird im Wesentlichen über Communities unter Linux abgewickelt. Das heißt, ich rufe nicht irgendeinen Support an, mit dem ich dann mehr oder weniger Geld bezahlen muss, entweder mit meinem Kauf bezahlt habe und dann eine bestimmte Zeit kriege oder über kostenpflichtige Nummern eben dann bezahlen muss. Communities sind fast immer kostenfrei und nicht selten unter Beteiligung der Entwickler. Das heißt, tue ich jetzt bei Linux sehr häufig über Mailinglisten einen Fehler melden, kriege ich entweder die Antwort von jemandem, der das Thema betreut, sich damit auskennt, oder sogar dem Entwickler selbst. Je nachdem, wie schwerwiegend das ist, das Problem, wie viel Zeit der hat und was gerade auch ansteht. Ein wesentlicher Vorteil von Linux ist, dass es von keiner großen Firma abhängig ist. Das heißt, der Code wird in einem Kommunikationsprozess gereviewt, von vielen Quellen beurteilt und erst wenn alle Quellen diesen durchlassen, wird er veröffentlicht. So ist immer sichergestellt, dass der Code eine bestimmte Qualität hat und auch nicht in eine Richtung gedrängt wird, die vielleicht nicht im Sinne der Gemeinschaft ist. Das heißt, die Gemeinschaft bestimmt diesen Weg. Zwar gibt es in Linux auch Hierarchien, die zum Codebild verwendet werden. So ist, gibt es verschiedene Maintainer, die bestimmte Teile des Linux-Kernels verwalten und eingereichte Fehlerkorrekturen und Verbesserungen analysieren, prüfen und dann, sofern für gut befunden, an Linux Torvalds, dem Hauptintegrator, weiterleiten. Dieser macht nochmal eine Überprüfung des Codes, also zumindest mal durch vier Augen ist dieser Code dann gegangen und fügt ihn dann in den Linux-Kernel zusammen. Nach einer Integrationsphase, die meistens 2 Wochen lang ist, wird dann eine Test- und Härtungsphase gefahren, in der der Code dann nochmal geprüft wird und verbessert wird. Und erst dann wird er in einem Kernel-Release, in der Regel ein bisschen mehr wie einen Monat, freigegeben. Dann wird er nochmal von den Distributionen bewertet und verbessert und dann je nachdem nach Release-Modell entweder ausgerollt oder dieses nur zu bestimmten Schritten Code ein Kernel abgegriffen und verteilt. So gibt es spezielle Langzeitkernel, die bei denen man darauf achtet, möglichst wenig Neues zu implementieren, sondern im Wesentlichen nur Fehlerkorrekturen einfließen zu lassen. Wechsel von einer Linux-Distribution zu einer anderen Linux-Distribution sind einfach möglich und durchaus vorgesehen. Linux grafische Oberflächen. Wie schon gesagt, gibt es unter Linux die Qual der Wahl. Wenn ich ein grafisches System einrichten will, wie ein PC oder Notebook, muss ich darauf oder so, möchte ich darauf in der Regel ja einen grafischen Oberfläche haben, die mir meine Bedienung vereinfacht. Hier gibt es verschiedene, ich zähle mal die wichtigsten auf. Zum einen ist dieses KDE Plasma, welches in Stuttgart in Deutschland entwickelt wurde und auf der Qt-Bibliothek beruht. Diese wird auch von anderen Anwendungen verwendet. Verwenden alle Systeme Qt, kann ich ein sehr schlankes System bauen, das von dem Smartphone bis zu dem großen PC auf allen Systemen laufen kann und sich automatisch an die Rahmenbedingungen des Displays oder der sonstigen Benutzerschnittstellen anpasst. KDE ist dafür bekannt, dass es in der Standardinstallation sehr weitestgehend dem Windows XP, Windows 7, Windows 8 mit Einschränkung auch Windows 10 Benutzerinterface entsprechen kann. Allerdings kann ich ein KDE-System sehr stark konfigurieren, sodass man nicht erkennt, dass darunter ein Window-Manager wie bei Windows liegt. So haben einige Autohersteller in ihren Multimedia-Systemen Qt und KDE-Systeme laufen, auf denen sie dann ihre grafischen Schnittstellen implementiert haben und komfortabel und effizient betreiben können. Neben diesem KDE Plasma, welches ich ja auch verwende, gibt es noch GNOME. Der Fokus von GNOME ist nicht wie bei KDE die Flexibilität und Konfigurierbarkeit, sondern genau das Gegenteil. GNOME hat eine Konfiguration und lässt sich nicht sehr weit anpassen, was den Vorteil hat, dass man es sehr weit stimmig aufeinander abstimmen kann, allerdings mit der Einschränkung der Flexibilität. Aber für einen Einsteiger, der willig ist, sich an diese Umgebung einzustellen und diese so zu nehmen, wie sie ist, und daran anzupassen und seinen Arbeitsablauf daran zu optimieren, wie das zum Beispiel auch bei Windows oder bei Macintosh-Systemen ist, ist hier sicherlich gut aufgehoben. Neben diesen beiden größten, weitesten verbreiteten Desktops gibt es noch die smarte System und Cinnamon bei Mint. Beide Systeme basieren auf GNOME 2, da mit der Version GNOME 3 einige Fähigkeiten der Anpassung entfallen sind. Das hat einigen Mitgliedern oder Benutzern von GNOME nicht gepasst und auch einigen Mitgliedern des Entwicklungsteams nicht gepasst. Und die haben darauf einen sogenannten Branch oder Fork aufgebaut. Das heißt, sie haben den gleichen Code verwendet wie bei GNOME 2 und haben darauf ihre eigene Implementierung angepasst. Dieses sieht man sehr häufig bei Linux oder Open Source, dass man bestehende Systeme übernimmt und verbessert, wenn das Hauptprojekt nicht in die Richtung läuft, in die man möchte. Das ist zum einen natürlich sehr schade, weil man sehr viele Ressourcen doppelt verbraucht. Zum anderen bietet es eine sehr hohe Flexibilität und stellt sicher, dass es für viele Benutzer eine flexible und, sag ich mal, weitgehend benutzbare oder einfach zu bedienende Oberfläche gibt. Neben diesen eher kompletten Oberflächen gibt es auch Oberflächen, die nur die wesentlichen Funktionen zur Verfügung stellt und sehr modular aufgebaut sind, um damit sehr ressourcenschonend mit der Hardware umzugehen. Ja, und ein solches System ist X-Phase, was unter diesen Varianten sicherlich das am weitesten verbreitetste ist. X-Phase wird auf vielen Hardware installiert, die von Herstellern vertrieben wird. So bietet die Firma Tuxedo in Deutschland vorinstallierte Linux-Systeme, auf denen standardmäßig X-Phase betrieben wird. Neben diesen vier großen gibt es noch viele, viele kleine Desktop-Manager. Zu diesen gehören LXDE, die das GTK-Framework verwenden, wie Mate, X-Phase und GNOME. Auch gibt es davon eine Variante, die LXQT genannt wird, die das Qt-Environment als plattformunabhängige Lösung beinhaltet und damit die gleiche Grundlage hat wie KDE Plasma und sehr gut mit KDE Plasma-Anwendungen zusammenarbeitet. Wie gesagt, Qt-Anwendungen sind sehr flexibel. Leider wird Qt von einer Firma entwickelt, die dort hauptsächlich kommerzielle Interessen hat und von der Community nur übernommen. Aber auch dort arbeitet die Community an möglichen Lösungen und kann jederzeit, da der Source Code offen liegt, eigene Erweiterungen machen, wie das zum Beispiel das KDE Plasma Team tut. Vorbereitung eines Umzugs. Habe ich mich entschieden, umzusteigen, lohnt es sich, zunächst mal zu analysieren, welche Programme man benutzt und welche Daten ich dort abgespeichert habe. Dann sollte ich hingehen und entsprechende Open-Source-Alternativen dieser Programme suchen und für rechtzeitig damit beginnen, mich darauf einzuarbeiten. So ist es in der Regel unter Windows oder auch unter Macintosh recht einfach möglich, mit einem Open-Source-Programm nicht nur die Daten zu übernehmen, sondern teilweise wie bei Thunderbird oder E-Mail-Programmen mit Thunderbird die Daten zu migrieren. Dadurch kann ich neben meinen E-Mails auch noch die Kontaktdaten und auch Termine mit übernehmen und dann entweder exportieren und auf mein Medium sichern oder aber auch später diese in Thunderbird abgelegten, gesicherten Daten eben übernehmen in mein Linux-System, wo ich sie dann in den entsprechenden Ordner kopieren muss. Wie das genau geht, muss ich bei der Anwendung allerdings nachprüfen. Das steht jeweils bei Thunderbird und Firefox, die von Mozilla verwaltet werden, sehr gut beschrieben im Internet. Als Webbrowser zum Beispiel kann man auch Firefox verwenden und viele Alternativen mehr. Habe ich jetzt diese Programme ausgesucht, sollte ich die Daten dort importieren? Am besten stichwortweise komplexere, wichtige Dokumente oder auch Dokumente, die sehr groß sind, einmal importieren und schauen, ob das Ergebnis meine Anforderungen erfüllt. Wichtig, eine Konvertierung ist immer ein Übertragen und damit mit Verlusten behaftet. Das heißt, gehen Informationen verloren bzw. werden nicht eins zu eins übernommen. Wichtig dabei, die meisten Konvertierungen achten darauf, dass keine echten Daten verloren gehen, sondern sie werden vielleicht höchstens nicht angezeigt oder nie weiterverarbeitet. Das ist insbesondere bei Word kompatiblen Formaten ganz wichtig. Speichere ich diese ab, kann ich die unter Umständen im Originalformat wieder mit Word weiter bearbeiten. Das Ergebnis ist aber nicht immer sichergestellt, insbesondere wenn ich komplexe Formatierungen verwende oder diese komplexen Formatierungen auch noch nicht optimal einsetze, wie vorgesehen. Nichtsdestotrotz bleiben die Daten aber erhalten und speichere ich diese, was meine Empfehlung ist, dann in dem Originalformat der späteren Anwendung ab, bleibt das Original ja sowieso als Datei bestehen und die doppelte Datenmenge kann ich meistens verkraften. So moderne Speicher ist ja nicht sehr teuer. Hier ganz wichtig auch wieder die Qualität immer zu prüfen und zu über und vielleicht noch mal andere Wege zu probieren, zum Beispiel beim MS Word die Dateien in einem älteren Format abspeichern, schauen, ob die in Word gut ankommen und dann nochmal in LibreOffice importieren, da hier durchaus das Problem auftreten kann, dass die Formate noch nicht komplett in LibreOffice implementiert sind, was immer eine bestimmte Zeit dauert. Das heißt, meine LibreOffice-Version sollte in der Regel deutlich neuer sein, wie das Datenformat, was ich importieren will. Das geht auch nachher noch für andere Sachen. Also es ist immer schwierig für eine zukünftige Software kompatibel zu entwickeln, wenn ich nicht mal weiß, was da hineinkommt, weil Microsoft lässt sich nicht sicherlich nicht in die Karten gucken, was sie in zukünftigen Formaten unterstützen wollen. Habe ich nun wichtige Dokumente konvertiert? Mit Ausnahme von Multimedia-Dateien, die eigentlich nicht zu konvertieren sind oder nicht konvertiert werden brauchen, weil Linux sie von Haus aus unterstützt, kann ich jetzt meine Datensicherung starten. Hier empfehle ich zwei Datensicherungen. Einmal die Daten möglichst eins zu eins mit dem Dateimanager seiner Wahl kopieren. So ist zum Beispiel mit dem Windows eigenen oder Macintosh eigenen Dateimanager einfach möglich, auf eine externe Festplatte oder auf ein NAS, das im Idealfall doppelt so groß ist wie die Originalplatte oder die Quellplatte, eben die Daten rüber zu kopieren. Einfach per Drag und Drop rüberziehen und schauen, dass alle Daten komplett kopiert werden und keine Fehlermeldung am Ende erscheint. Sollten Fehlermeldungen auftauchen, sind die natürlich zu geeignet zu bestätigen oder zumindest sich zu notieren, was man mit diesen Daten machen will. Meine Empfehlung ist, unter Windows den Benutzerpfad komplett zu kopieren. Sind dort mehrere Benutzer angelegt, muss jeder Benutzer seine Daten selber kopieren, damit auch sichergestellt ist, dass er die Rechte hat, die Daten zu kopieren und damit keine Daten verloren gehen. Meine Empfehlung ist dann noch eine zweite Datensicherung. Diese muss auf ein nicht laufendes Linux erfolgen. auf ein nicht laufendes System erfolgen, also Windows oder Macintosh. Dazu muss man diese Systeme komplett herunterfahren. Das ist bei neueren Systemen nicht immer gewährleistet. Hier muss man im Internet nachschauen, wie das geht. Ansonsten können sowohl Notfallsysteme wie Notfall-Windows oder Notfall-Macintosh-Systeme nicht komplett die Daten wiederherstellen, da sie in einem unbestimmten Zustand sind. In der Regel fahren nämlich Windows 10 und neuere Apple-Betriebssysteme nicht mehr komplett runter, sondern gehen in so eine Art Hibernate-Status. Das heißt, sie speichern die Daten aus dem RAM auf die Festplatte und starten dann damit, dass sie diese Daten wieder in den RAM hineinkopieren. Dieses ist sehr spezifisch und damit von außen nicht sichtbar. Damit kann nicht mal Windows selber umgehen, wenn man ein Notfallsystem startet. Also hier dann darauf achten, dass das System sauber runtergefahren wird. Es werden auch meistens bei den Programmen, die die Datensicherung und die Gesamtsicherung als sogenanntes Image, also als mehr oder weniger 1 zu 1 Kopie der Festplatte ablegen, darauf hingewiesen, sollte das nicht der Fall sein. Wichtig, beide Datensicherungen sollten überprüft werden, dass auch zum einen natürlich beim Sichern keine Daten verloren gegangen sind, beziehungsweise keine Fehlermeldungen aufgetaucht sind, zum anderen eben, dass man nochmal stichprobenweise prüft, dass diese Daten auch einwandfrei kopiert wurden. Linux testen. Zunächst mal muss ich mir jetzt mein Testsystem aussuchen. Es gibt jede Menge Linux-Systeme, wie ich ja schon erwähnt habe. Es gibt verschiedene Distributionen, verschiedene Versionen mit verschiedenen Desktops, so als wesentlicher Unterschied. Hier lohnt es sich mal vorher zu informieren und einige auszuprobieren. Dazu nachher mehr. Als grafische Oberfläche würde ich für Neuumsteiger vom Windows auf jeden Fall KDE empfehlen, mal zu testen, da KDE sehr ähnlich zum Windows-System ist. Auch Benutzer, die parallel Windows weiter benutzen müssen oder dürfen oder wollen, sollten KDE einen genaueren Blick spendieren. Als nächstes sollte ich schauen, ob meine benötigten Programme in der Distribution unterstützt werden. Nicht alle Distributionen unterstützen alle Programme. Habe ich mir spezielle Programme ausgesucht, sollte ich in der Distributionsübersicht nachschauen, ob diese auch tatsächlich vorhanden sind, auch in der richtigen Version, falls dort spezielle Anforderungen bestehen. Spezialfall ist immer Programme für lizenzgeschützte Verfahren. Diese wird nicht bei allen Distributionen ausgeliefert, je nachdem, ob diese einen kommerziellen Hintergrund haben oder nicht. Also OpenSUSE zum Beispiel und Red Hat-basierte Systeme werden Multimedia-Codecs nicht direkt ausliefern, sondern dieses kann nur über die Community geschehen. Das liegt an den Lizenzrahmenbedingungen. Hat nichts mit Linux zu tun. Aber hier ist es in der Regel relativ einfach, entweder Schritt bei Schritt den Anleitungen auf der jeweiligen Distribution zu folgen oder einfach zusätzliche Quellen zu installieren, was meistens mit wenigen Klicks gibt, weil diese Multimedia-Formate voreingestellt sind und einfach nur übernommen werden müssen und nachinstalliert werden müssen. Bei OpenSUSE ist das zum Beispiel das Pacman-Repository, was man nachträglich installieren muss. Das ist nicht besonders schwer. Man geht in die Repository-Verwaltung, sagt Community-Repositories, Pacman installieren, bestätigt, dass der Key richtig ist und fertig. Neben diesen Unterschieden gibt es noch Versionsunterschiede. Das heißt, viele Distributionen tun bis zu drei verschiedene Distributionsmodelle unterstützen. Zum einen gibt es sogenannte LTS-Releases, Longtime-Systeme. Diese Longtime-Systeme werden sehr lange Zeit unterstützt, wie der Name schon sagt, in der Regel 5 Jahre oder mehr. Allerdings werden diese auch selten aktualisiert, da es sehr aufwendig ist, ein LTS-System so stabil hinzubekommen, braucht man entsprechend lange Testphasen und auch die Fehlerkorrekturen werden nur sehr vorsichtig eingepflegt und Erweiterungen der Funktionalität finden gar nicht statt. Deswegen empfehle ich LTS-Systeme insbesondere für Neueinsteiger eigentlich nicht. Denn die haben meistens das Problem, dass neue Hardware oder neue Funktionen gewünscht sind. Deswegen sind dort andere Versionsverwaltungssysteme besser geeignet. Nichtsdestotrotz, ja, benutzen viele Einsteiger LTS-Versionen. Wie gesagt, nicht meine Empfehlung. Muss jeder selber für sich entscheiden. Eher die normalen Releases. Diese kommen in der Regel halbjährlich oder jährlich bei vielen Distributionen und bieten viel, viel, viel Möglichkeiten und sind auch deutlich aktueller. Wie gesagt, wenn ich alle halbe Jahr eine neue Version bringe, ist die Software darauf ja maximal ein halbes Jahr plus etwas Vorentwicklungszeit, in der Regel ein Jahr alt. Diese Systeme sind eher einem normalen Windows-System vergleichbar, das dann zum Beispiel von Windows 8 auf Windows 10 aktualisiert oder Windows 10.1 oder wie auch immer die neuesten Versionen heißen werden. Genau, diese Systeme sind sozusagen das hauptempfohlene System. Daneben gibt es noch sogenannte Running Releases. Diese sind weniger stabil, aber auch nicht unbedingt komplett unstabil, haben aber den Vorteil, dass immer die neueste Software vorhanden ist. Diese laufende Aktualisierung der Software führt dazu, dass ich täglich mehrere Dateien zum Aktualisieren bekomme. Bei heutigen Internetverbindungen in der Regel keine Probleme, auch wenn man eine nicht allzu starke Internetleitung hat, wird ein Linux-System immer sicherstellen, dass der normale Arbeitsprozess dadurch nicht behindert wird. Habe ich die Software dann heruntergezogen, egal ob ich jetzt ein paar Minuten bei einer schnellen Internetleitung oder ein paar Stunden bei einer langsamen brauche, kann ich diese dann installieren und bin immer auf dem neuesten Stand. Nicht nur mit Sicherheitsupdates, auch bei Funktionserweiterungen und Aktualisierungen. Allerdings kann es hier jetzt passieren, dass Software mal ein paar Tage nicht funktioniert, weil ein neues Feature eingeflossen ist, was jetzt auf dieser speziellen Hardware, die ihr benutzt, nicht richtig funktioniert oder bei Tests nicht aufgefallen ist, dass diese Funktionsprobleme hat. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, die meiner Ansicht nach für Neueinsteiger sehr empfehlenswert sind. Zum einen, ich lasse das System auf dem alten System bzw. tue es zurückinstallieren auf die alte Version, was meistens möglich ist. Oder ich gehe hin und warte einfach ein paar Tage, dann erledigt sich das Problem von alleine. Also durchaus akzeptabel, wenn man nicht gerade Zeitdruck hat. Für Produktivsysteme ist sicherlich ein Normal-Release-System zu bevorzugen. Aber für einen Privatanwender würde ich reine Releases empfehlen. Auch wenn es dann heißt, ja, ist eher nicht für Anfänger geeignet. Ich bin da der gegenteiligen Meinung, habe auch entsprechende Erfahrungen in der Richtung. Running Release-Systeme gibt es von verschiedenen Distributionen. Eben mein OpenSUSE Tumbleweed, was ich schon erwähnt habe, welches ich benutze. Gibt es auch Manjaro Linux, welches auf Arch basiert, Arch Linux selber, Fedora und viele, viele mehr. Wie finde ich nun die richtige Distribution? Hier empfehle ich folgendes Vorgehen. Denkt daran, ihr wollt nicht unbedingt 1000 Distributionen durchprobieren, sondern ihr möchtet ja möglichst schnell auf eure finale Distribution zukommen. Deswegen lohnt es sich, ein paar Gedanken über die richtige Distributionswahl zu spendieren. So würde ich mir als erstes die Frage stellen, was habe ich für Erfahrungen bzw. aus welcher Welt komme ich? Das heißt, komme ich aus der Windows-Welt, komme ich aus der Macintosh-Welt, komme ich vielleicht aus der Android-Welt oder habe ich gar keine Erfahrung oder habe ich sogar Erfahrung mit DOS und älteren Maschinen und kenne mich auf der Kommandozeile durchaus aus. Hier kann es natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Distributionswahl führen. Was will ich machen? Habe ich spezielle Anforderungen, wie zum Beispiel Erstellung von Musikstücken, empfiehlt sich unter Umständen dort eine Spezialdistribution auszuwählen. Ansonsten ist sicherlich die Universaldistribution die bessere Wahl und dort habe ich dann eine breite Vielfalt, die ich dann auswählen kann. Wo liegt meine Lernschwelle? Das heißt, inwieweit möchte ich jetzt zum Beispiel einen KDE-Desktop verwenden, diesen unter Umständen auch anpassen oder ich mich an dieses System anpassen und wie bei zum Beispiel bei GNOME, ich passe mich dort einmal an und dann ändere ich es nicht mehr. Das heißt, ich habe den Lernaufwand einmal. Wie hoch ist der? Wie lange brauche ich? Wie komplex kann ich mit solchen modernen Systemen umgehen? Legt euch weitere Kriterien fest. Habt immer im Hinterkopf, dass es vielleicht eine langjährige Bindung werden sollte und dann damit auch ausführlich getestet werden und wohl überlegt sein sollte. Support. Hier kann durchaus auch eine Entscheidung gepusht werden. Das heißt, habt ihr zwei, drei Systeme in der engeren Wahl, lohnt es sich zu schauen, ob jemand aus eurer näheren Umgebung, zum Beispiel die nächstgelegene Luke oder ein Bekannter, ebenfalls sich mit diesem System auskennt oder es sogar selbst benutzt. Dieses solltet ihr auf jeden Fall bevorzugen. Denn nichts einfacher, wie jemanden anzurufen, ich habe das und das Problem, dann sagt er, ja, habe ich auch, mach dies und dies. So tue ich zum Beispiel für OpenSUSE Tumbleweed, treten tatsächlich mal Probleme auf, das rechtzeitig in unserer Mailingliste kommunizieren, so dass im besten Fall Anwender, die es ebenfalls verwenden, entweder das Update nicht machen oder nochmal eine Zeit warten, bis die Fehlerkorrektur da ist, oder ich gebe einen Tipp, wie man dieses Problem lösen kann. Wie gesagt, ein Linux-Kenner kann euch dann auch Tipps geben bei der richtigen Distributionswahl. Habt ihr keinen zur Hand, hilft eventuell die nächstgelegene Luke, die später, sollte Corona mal halbwegs wieder in normale Bahnen zurückgedrängt sein, auch vor Ort Support leisten kann. Aber auch eine Webseite wie distrochooser.de, die von einem Studenten entwickelt wurde, kann eine Hilfe sein, die auf Basis von Fragen, so ähnlich wie ich sie am Anfang der Folie gestellt habe, eben dann versucht, euch eine Vorauswahl an Distributionen vorzuschlagen. Hier ist es durchaus wert, mal durchzugehen. Zum einen habt ihr mögliche Fragen, die ihr weiterverwenden könnt, um eure Auswahl zu erhärten und vielleicht auch mal in die Luke oder dem Linux-Scanner zu stellen. Zum anderen habt ihr Vorschläge, mit denen ihr starten könnt. Hier lohnt es sich, die ersten zwei, drei Vorschläge durchaus mal einen genaueren Blick zu spendieren. Habe ich jetzt die Distribution ausgewählt, geht es an das Download und das Erstellen des Bootmediums. Hier möchte ich kurz auf den Vortrag, der ebenfalls am LPD Online 2021.1 gehalten wird, Linux ausprobieren und installieren von Uwe Stippelkohl verweisen, der hier nochmal genauer beschreibt und zeigt, vor allen Dingen, wie auf einem System so ein solches System betrieben und gestartet wird. Nachdem ich jetzt die Distribution ausgewählt habe, lade ich mir das entsprechende Image am besten direkt aus den Originalquellen herunter. Heißt, ein OpenSUSE lade ich mir von der OpenSUSE-Seite, ein Debian von der Debian-Seite, ein Arch von der Arch-Seite, ein Manjaro von der Manjaro-Seite und so weiter und so fort. Habe ich das ISO heruntergeladen, empfiehlt es sich, die Korrektheit des Downloads und den Ursprung der Daten nochmal sauber zu verifizieren. Zum einen tut man den korrekten Download mit einer Checksumme verifizieren. Das heißt, hier wird geprüft, dass das Abbild, das sich heruntergeladen hat, tatsächlich komplett und fehlerfrei heruntergeladen wurde und nicht beim Speichern oder beim Download Probleme aufgetreten sind. Zum anderen kann ich mit einer Signaturprüfung überprüfen, in der Regel anhand eines PGP-Keys, dass es von dem Hauptentwickler kommt, vorausgesetzt, ich habe eine vertrauenswürdige Quelle, in dem der Key angegeben wurde. Wie dieses genau zu geschehen hat, ist meistens auf den Downloadquellen vermerkt bzw. verlinkt, wie man eine Installation macht und wie man auch die Richtigkeit überprüft. Habe ich nun das ISO komplett heruntergeladen und auch den Ursprung geprüft, kann ich hingehen und diese entweder auf ein bootbares Medium zu installieren oder sogar in eine virtuelle Maschine installieren. Dazu nachher mehr. Wichtig dabei, ein ISO-Abbild muss ich immer auf ein System brennen, also dediziert aufbringen unter dem Verlust der dort vorhandenen Daten. Bei CD und DVD ist das sicherlich auf einem CD-Rohling, der sowieso leer ist. Bei einem USB-Stick sollte man darauf achten, dass man es nicht drauf kopiert und die bisherigen Daten darauf belässt, sondern man muss diesen komplett formatieren und neu im Prinzip mit diesem Image beschreiben, wie das geht. Entweder auf der Download-Seite vermerkt oder eben in dem Beitrag von US Typical beschrieben. Nun kommt der eigentlich problematische Schritt bei diesem Prozedere, ein Live-System zu testen oder ein Linux-System zu installieren, nämlich die Tücken der Hardwarehersteller zu umgehen und zu lösen. Renommierte Hersteller sind da zwar meistens sehr strukturiert und klar und eindeutig aufgestellt, aber auch da gibt es Ausnahmen und es funktioniert nicht immer, von einer anderen Quelle wie der fest eingebauten Festplatte zu starten, wenn diese noch eingebaut ist. Hier muss man unter Umständen beim Support nachfragen oder die Handbücher anschauen. Ansonsten, normalerweise erscheint beim Starten eines PCs immer ein Bootbildschirm, auf dem dann steht, drücken Sie die Dell-Taste, um BIOS zu ändern, oder drücken Sie diese und jene Taste, um ins Bootmenü zu kommen. Mit der Taste F sowieso kommen Sie in das Rescue-System und vieles mehr. Gängige Tasten, um ins Bootmenü zu kommen, falls diese nicht angezeigt wird oder nicht bekannt ist oder nicht in der Anleitung steht, sind F2, F8, F10, F11, F12, die man nach dem Einschalten direkt anschließend drücken sollte und gedrückt halten sollte, bis ein Piepston erscheint und ein Bootmenü erscheint. Geschieht dies nicht, probiert man die nächste Taste. Oder startet den Rechner nochmal neu, weil man zu spät die Taste gedrückt hat nach dem Einschalten. Oder bei einigen Systemen muss man die Taste auch in einem bestimmten Zeitfenster drücken. Hier sollte man dann ein paar Mal hintereinander die Taste drücken. Diese Funktionstasten sind auf der obersten Leiste normal auf der Tastatur zu finden. Manchmal muss man dazu auch eine Fn-Taste drücken, zum Beispiel bei Notebooks. Bitte schaut da notfalls in eure Bedienungsanleitung. In der Regel kommt man aber einfacher ins BIOS und kann dort die Bootquellen auswählen. Wichtig, ein USB-Stick wird meistens mit dem Namen des USB-Sticks angezeigt. Heißt, wenn ich einen USB-Stick von SanDisk oder von Western Digital habe, steht dort Western Digital USB-Stick oder auch was Vergleichbares. Dann wähle ich diesen an und starte von dort. Gibt es diese Meldung zweimal oder diesen Menüeintrag zweimal, einfach ausprobieren. Steht irgendwas mit EFI dabei, ist dieses zu bevorzugen. In der Regel ist das Ergebnis aber das gleiche, als wenn ich normal starte. Stelle ich im BIOS die Bootreihenfolge um und die Windows-Platte als letztes, kann ich durch einfaches Ein- und Ausstecken oder Ein- und Auslegen der CD, DVD zwischen Linux-Testsystem, Windows Reparatursystem oder was auch immer, was ich als Bootmedium einstecke, allein durch Einstecken und Ausstecken umschalten, was natürlich sehr komfortabel ist. Beachten ist dabei, dass manchmal bei einem Update des BIOS oder Update des Windows-Systems diese Einstellungen wieder rückgängig gemacht werden. Hat man die ersten Schritte mit Linux noch nie gemacht, empfiehlt sich vielleicht auch mal ein Blick auf eine spezielle, dedizierte Live-Linux-Distribution zu werfen. Diese unterstützt zwar weniger Hardware, ist aber dafür tolerabler gegen Hardware-Probleme und unterstützt auch neuere Hardware, obwohl die Software deutlich älter ist, weil sie einfach nicht so viele Fähigkeiten ausnutzt, sondern eigentlich nur die Grundsystemanforderungen berücksichtigt. Hier sind insbesondere Knoppix von Professor Diplom-Ingenieur Dr. Klaus Knopper zu hervorzuheben, welches im Wesentlichen für die Schule und auch für Kurse entwickelt wurde, aber nicht ganz so komfortabel ist, weil sie eher für Techniker gedacht ist. Und der Debian-Lernstick, der einfach dafür gedacht war, von einem Schweizer Lehrer entwickelt wurde, dass man mit einem Schweizer Lehrer zusammen entwickelt wurde, um in einer Schule jedem Schüler seinen Lernstick zu geben, den er einfach in den PC ohne Festplatte einsteckt und damit sein System immer bei sich hat. Dies ist ein sehr komfortables System, welches ich verschiedene Desktop-Manager installieren kann, sehr viel Lern- und Schulsoftware installiert ist und vieles mehr. Alternativ bieten viele Distributionen auch spezielle Live-CDs oder Live-Modi beim Testen an, beim Installieren an. Das heißt, entweder gibt es dedizierte Live-Distributionen der entsprechenden Distribution, Live-Versionen, die man mit den unterschiedlichen Desktops installieren kann, oder man bootet einen speziellen Live- oder Testmodus auf dem Installationsmedium. Das hängt dann von der jeweiligen Distribution ab. Typische, allerdings nicht sehr häufig auftretende Probleme sind, dass man das Medium nicht richtig erkannt wird. Das kann daran liegen, dass es nicht richtig erstellt wird, die Hardware Probleme hat, die Hardware nicht richtig erkannt wird oder was auch immer. Hier die Fehlermeldungen gut durchlesen und dann unter Umständen auch mal im Internet recherchieren, warum es nicht gehen kann. Euren Support, also die nächstgelegene Luke oder euren Linux-Kenner mal fragen, kann auch weiterhelfen, wenn ihr nach ein paar Versuchen nicht weiterkommt. Ein weiteres Problem ist, dass das Linux beim Starten abbricht. Hier kann man zwar mit der Escape-Taste von dem grafischen Modus in einen Textmodus wechseln, in dem alle Meldungen angezeigt werden, ob die Treiber richtig geladen wurden und die Hardware richtig erkannt wurde. Aber ich würde empfehlen, einem Einsteiger erstmal dann einfach die nächste Distribution auszuprobieren und ein anderes System zu wählen, da hier die Hardware wohl nicht richtig erkannt wird oder andere Probleme gibt. Anmerkung: Natürlich ist es so, dass nur die Hardware erkannt werden kann von Linux-Systemen, die ja die Treiber enthalten, die eben auch bei der Entwicklung schon vorhanden waren. Will heißen, wenn ihr eine 2 Jahre alte Hardware habt, dann könnt ihr mit einem 1 Jahr alten System die Hardware sicherlich davon ausgehen, dass die Hardware sicherlich sauber erkannt wird. Hingegen ein 3 Jahre altes Linux-System wird die Hardware nicht einwandfrei erkennen können und entweder in so einer Art Kompatibilitätsmodus funktionieren oder eben auch nicht. Deswegen ist meine Empfehlung auch OpenSUSE Tumbleweed als Rolling Releases, ist maximal 2 Wochen alt und damit wird auch sehr neue Hardware in der Regel zuverlässig erkannt. Sollte das nicht der Fall sein, muss man bloß ein paar Tage warten und die Version wird in der Regel dann unterstützt. Linux installieren. Hier gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen, indem ich auf das bestehende Medium entweder nur ein Linux installiere, das heißt das bisherige Betriebssystem lösche, beziehungsweise die Festplatte entnehme mit dem alten Betriebssystem und mit dem neuen System eine leere Festplatte einbaue, zum Beispiel eine größere, und dort meine Linux-Installation drauf durchführe, dann habe ich die alte noch im Schrank, kann sie sicher aufbewahren, oder ich installiere tatsächlich über die Platte hinweg. Alternativ kann ich ein Dual-Boot-System einrichten. Bei Dual-Boot-Systemen betreibe ich Windows und Linux parallel. Allerdings muss ich dann auf der Platte den entsprechenden Platz für Linux frei machen. Das geschieht in der Regel, indem die Windows-Partition verkleinert wird. Das setzt natürlich voraus, dass entsprechend viel Speicherplatz auf der Windows-Partition noch frei ist. Das heißt, habt ihr eine 1 Terabyte Festplatte und habt noch die Hälfte frei, ist das für Linux mehr als ausreichend. Ist aber zu wenig Platz frei. Meine Empfehlung unter 100 GB frei reicht nicht aus. Dann solltet ihr euch eine Lösung überlegen. Entweder eine neue Platte besorgen und darauf installieren, wie eben bei der Lösung 1, oder einen USB-Stick anschließen, auf dem ihr das Linux installiert und dann wie ein Live-Stick diesen betreibt, nur eben als Festplattensystem. Habe ich Linux exklusiv installiert, kann ich immer noch mit Wine eine Emulation alte Programme betreiben oder in einer VM komfortabel ein Windows installieren, egal ob ein altes Windows XP, Windows 8 oder 9. Ich kann dann auch meine Firewall im Linux oder so aktivieren, dass nicht viel Daten durchkommen oder sogar die Internetverbindung komplett kappen im Linux, was relativ einfach mit wenigen Klicks zu erledigen ist. Damit kann ich dann ein altes XP zum Beispiel mit einem Steuerprogramm betreiben und dort die Daten abspeichern und dann verschicken. Neben diesem Dual Boot und Exklusiv Linux gibt es noch die Möglichkeit, ein Linux unter Windows zu betreiben. Windows bietet sogar direkt ein Linux-System an. Meine Empfehlung ist es nicht ganz, weil hier ein Linux-System mit der hohen Datensparsamkeit die Vorteile nicht voll ausgenutzt werden können. Für Testzwecke aber durchaus geeignet. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, kann ich jetzt, wenn ich meine Distributionsauswahl treffe, natürlich einfach verschiedene virtuelle Maschinen auf meinem Windows-System installieren und dann in Ruhe testen. Habe ich mir eine ausgewählt, kann ich dann mit dem Test auf einem Stick anfangen oder sogar direkt installieren. Tipps zur Installation von mir. Wird angeboten, bei der Installation ein eigenes Home-Laufwerk anzulegen. Nimmt dieses Angebot ruhig an. Das hat zwar ein paar kleine Nebeneffekte, so dass der Speicher aufgeteilt wird fest und damit natürlich immer eine Platte etwas leerer bleiben kann. Aber der Vorteil ist, dass ich jetzt auch mal einfach ein defektes oder von mir verkonfiguriertes Linux-System durch eine neue Installation ersetzen kann, ohne dass ich meine Daten neu aufspielen muss. Ich muss nur sicherstellen, dass meine Home-Partition nicht neu formatiert wird. Eine Swap-Partition ist heute eigentlich nicht mehr benötigt und kann deaktiviert werden, sofern möglich. Wenn nicht möglich, einfach so lassen und die Voreinstellungen belassen. Wichtig bei der Installation ist zu wissen, dass die Installation erst nach erneuter Rückfrage am Ende des Installationsprozesses wirklich durchgeführt wird. Das heißt, ihr könnt jederzeit während des Installationsprozesses abbrechen, ohne die Daten auf eurem PC zu gefährden, da eben die Installation erst im letzten Schritt bestätigt wird mit einer entsprechenden Meldung. In der Regel gibt es 4 bis 5 Schritte, in dem zunächst mal bei der Installation die Sprache, das Land und die Tastaturtreiber ausgewählt werden. Als nächstes werden dann die Partitionierung gemacht, sofern es sich um eine Installation handelt, dann eventuelle Konfiguration des Desktops und bestimmter Pakete, die man anklicken kann. Zum Schluss eine Übersicht der Installation nochmal zusammengefasst, was gemacht wird, zum Beispiel Partitionen auf der Festplatte verkleinert, gelöscht oder verschoben und eben auch eine neue Partition wieder angelegt mit dem Linux-System oder eben zwei und dann dort auch beschrieben wird, welche Komponenten wie wohin kommen oder welches System man benutzen möchte. Wie gesagt, im Zweifelsfalle einfach die Voreinstellung übernehmen. Ist nie verkehrt. Ich würde auch empfehlen, keine Zusatzprogramme während der Installation zu installieren, sondern die erst im Nachhinein zu installieren. Wird angeboten, während der Installation aktuellste Quellen aus dem Internet zu berücksichtigen, ist meine Empfehlung, dort auf jeden Fall Ja zu sagen. Das erleichtert nachher die Pflege des Systems, weil schon automatisch diese Quellen eingestellt sind. Auch ein wichtiger Tipp, verwendet dann immer die Softwareverwaltung, um die Linux-Distribution mit zusätzlichen Programmen zu versorgen. Und notfalls bindet dazu zusätzlich notwendige Quellen ein und nicht ladet die Daten aus, ladet nicht die Daten aus dem Internet aus unbekannten Quellen und geliert die dann manuell, wie manchmal empfohlen. Immer, wenn möglich, über die Softwareverwaltung. Denn nur diese kann dann sicherstellen, dass die Programme unmanipuliert sind und immer auf dem neuesten Stand bleiben. Installationsprobleme und detailliertes Test. Zunächst mal habt ihr Installationsprobleme, solltet ihr euch nochmal den Vortrag von Uwe Stippekohl, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, nochmal genauer angucken. Vielleicht findet ihr dort schon die Lösung. Habt ihr Probleme, sucht ihr am besten nach den Problembeschreibungen im Internet mit der Suchmaschine eurer Wahl. Gebt dazu in der Suche am besten den Distributionsnamen, den Desktop, den Programmnamen und die Version ein. Findet ihr damit nichts, könnt ihr auch die Distribution zum Beispiel durch Linux oder Kernel ergänzen oder nur den Programmnamen und den Desktop weglassen. Alle Kombinationen können nach Durchprobieren eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Ziel führen. Ansonsten helfen Wikis, Internetforen, Blogs, Mailinglisten, Matrixlisten oder IRC-Chats und so weiter weiter. Einige dieser Foren und Wikis werden auch insbesondere von Linux-User-Groups und anderen Communities verwaltet. Zum Beispiel ist unsere Luke sowohl über Mailinglisten erreichbar, als auch momentan über Online-Stammtische und später, sobald die Wirtschaften wieder aufhaben und man sich wieder treffen kann, auch in Wirtschaften. Bekannte mit Linux-Kenntnissen sind sowieso immer eine gute Anlaufstelle. Und Dienstleister sind bei professionellen oder Firmen, kleinen professionellen Leuten, die eben professionell arbeiten oder dienstlich diesen Notebook verwenden wollen, eine Alternative, natürlich kostenpflichtig, aber auf jeden Fall auch eine Alternative, die man berücksichtigen sollte. Zum Schluss empfehle ich, alles nochmal sauber durchzuprobieren, denn jetzt ist es noch einfach, das System nochmal erneut zu installieren, sollte man grobe Fehler feststellen. Sei es, man hat den falschen Desktop gewählt, sei es, dass der Desktop nicht mehr gefällt, sei es, dass irgendwelche Drucker, Scanner, Modifikationsgeräte nicht richtig erkannt werden oder andere Hardware nicht richtig erkannt wird. Sei es irgendeine USB-Maus mit Spezialfunktionen, sei es eine Webcam oder auch ein anderes Gerät. Datenumzug. Habe ich jetzt mein Linux-System getestet und sage, ja, das ist es, hier möchte ich hin, fange ich an, meine Daten umzuziehen. Dazu verwende ich das zuvor in der Vorbereitung des Umzugs gesicherten Daten der ersten Sicherung. Dort sollten sich ja alle meine Daten befinden. Diese kopiere ich nun jeder Benutzer für sich Schritt für Schritt zurück, am besten Dokumente wieder in den Dokumenteordner, Musikdateien in den Musikordner, Videodateien in den Videoordner, Bilder in den Bilderordner und so weiter. Mein Tipp: Nutzt die Gelegenheit und sortiert alte Dateien, die ihr nicht mehr braucht, auf. So braucht ihr sicherlich nicht alte Rechnungen, die ihr via online oder eingescannt vorliegen habt, aufzuheben, wenn die Hardware schon längst im Recyclinghof seinen natürlichen Weg gefunden hat. Ebenfalls hier benutze den Desktop integrierten Dateimanager, wie ihr das von Windows eben auch gewohnt seid. Einfach per Drag and Drop hin und her schieben. Sofern möglich. Es gibt einige Desktops, die das nicht unterstützen, die großen drei allerdings alle. Nun nochmal prüfen, dass alle Daten sauber angekommen sind und dass die C-Programme, die man ja unter Windows idealerweise schon ausgewählt hat, tatsächlich auch unter Linux so funktionieren, wie man das unter Linux Windows getestet hatte. Nun nochmal ein letzter Test, ob alle Daten richtig und komplett portiert und kopiert wurden. Die Festplatte, die ihr vorher verwendet habt, könnt ihr dann als Sicherung irgendwo sicherlich bei einem vertrauensvollen Bekannten einlagern, irgendwo in ein Schließfach bringen oder außer Haus aufbewahren, damit sie vor Diebstahl und auch Umwelteinflüssen geschützt sind. Denn der Teufel ist ein Eichhörnchen und wenn ihr einen GAU zu Hause habt, wollt ihr sicherlich noch auf eure Daten zugreifen. Diese Sicherung ist dann sicherlich ein guter Weg, komfortabel an die zumindest bis dahin angefallenen Daten zurückzugreifen. Wenn das nicht der Fall ist, Hilfe suchen und ansonsten Glückwunsch, Umstieg geschafft. Zu guter Letzt noch zur Pflege eines Linux-Systems. Wie schon gesagt, empfiehlt es sich, die Installation von Programmen über die Softwareverwaltung machen, denn nur diese kann sicherstellen, dass die Abhängigkeiten zwischen den Programmen auch wirklich sauber funktionieren. Das heißt, Linux ist das ein bisschen anders wie bei Windows. Dort tut man nicht riesen monolithische Programme kompilieren, sondern diese Programme benutzen Bibliotheken, die im Betriebssystem vorhanden sein sollten. Diese Softwareverwaltung stellt in der Regel sicher, genau, dass das der Fall ist. Außerdem sollten die folgenden Pflegemaßnahmen, die ihr auch auf eurem bisherigen System sinnvollerweise durchgeführt habt, weiterhin gemacht werden. Neben der Aktualisierung, also Sicherheitsupdates und auch Updates von neuen Funktionalitäten, je nach Distribution, solltet ihr hier regelmäßig alle Systembestandteile von Linux auf dem aktuellsten Stand halten. Damit ist sichergestellt, dass niemand auf euer Linux-System eindringen kann und keine Hintertüren benutzt. Zwar sind diese Hintertüren selten, aber dennoch sind sie vorhanden. Und durchaus werden diese auch übers Internet auch ausgenutzt. Dann gilt, genauso wie bei eurem bisherigen System, ein regelmäßiges Backup ist die Basis aller guten und sicheren Datenhaltung. Kein Backup, kein Mitleid ist nicht umsonst der Spruch, der häufig erwähnt wird, wenn ihr Daten verliert. Meine Empfehlung, je nachdem, wie viel Daten ihr verändert, solltet ihr wöchentlich oder täglich eine Sicherung machen. Diese wieder wie gewohnt am besten 1:1 auf einen NAS oder auf einen lokalen Server kopieren oder eine externe Festplatte und dann in den regelmäßigen längeren Abständen diese dann auch außer Haus wieder aufbewahren. Wichtig, sichert ihr in die Cloud dort unbedingt die DSGVO-Konformität, also den Standort in Europa, auch der Eigentümerfirma sicherstellen. Und idealerweise dann auch verschlüsselt speichern. Aber hier müsst ihr mal einen anderen Beitrag nochmal anschauen, denn das ist nicht ganz trivial, unabhängig von dem Betriebssystem, welches ihr benutzt. Gibt es einige Fallstricke zu beachten. Habt ihr zu diesem Beitrag noch Fragen, könnt ihr diese am LPD Online Tag am 15. Mai 2021 gerne stellen. Ihr findet mich im LukeVS-Kanal zwischen 14 und 16 Uhr. Dort wird auch Uwe Stippekohl seinen Vortrag vertreten und ihr könnt gezielt dort eure Installationsfragen stellen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Anbei noch eine Übersicht der Quellennachweise. Vielen Dank für das Zuhören.